Ich habe meiner Predigt diesen eigenartigen Namen Jesuskultur gegeben. Und ich bin vorhin dankbar gewesen, dass schon die Einleitung und auch euer Zeugnis ja schon der Anfang für meine Predigt war. Ihr habt ein Stück von der Kultur Jesu gebracht, zum Beispiel, als Ela gelesen hat, wie Jesus seine Jünger beauftragt hat, ihm zu dienen. Und das gehört zur Kultur Jesu. Wir haben ja gerade in meiner Lebenszeit so viele Kulturen erlebt. Es sind Gastarbeiter zu uns gekommen, Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern, die auch ihre Kultur mitgebracht haben. Und das war gar nicht so einfach für uns Deutsche, damit klarzukommen. Das sind ausländische Kinder, die gewöhnt sind, abends viel länger aufzubleiben und dann im Haus Krach zu machen, als wir Deutschen. Aber wir haben auch die Vorzüge, wir können Spanisch essen gehen, wir können Griechisch essen können. Die Vorteile der anderen Küchenkulturen, die können wir genießen. So gibt es Unterschiede darin. Aber ich denke, für uns Christen ist die Kultur Jesu wichtig. Darüber möchte ich heute Morgen etwas sagen und will zu Erläuterungen von zwei Großmüttern sprechen. Wer den ersten Bibeltext schon gelesen hat, der ahnt schon, von welcher Großmutter ich sprechen will. Das ist die Großmutter des Königs Davids, nämlich die Ruth. Die Bibel widmet ihr ein ganzes Buch, ihre wunderbare Geschichte, von der ich jetzt ein wenig erzählen will. Und es beginnt damit, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Durch den Ungehorsam Israels hat es vermutlich lange nicht geregnet, sodass die Ernte auf dem Feld verdorrte und die Preise im Supermarkt in die Höhe schnellten. Und eine Familie, die hier genannt wird, nämlich der Elimelech mit seiner Frau Naomi, erleben das. Und sie sind genötigt, nach einiger Zeit ihr Acker zu verkaufen, damit sie überhaupt das Teure an Lebensmitteln kaufen können. Aber als auch das Geld aufgebraucht wird, hören sie, dass jenseits des Toten Meeres, da hat es geregnet und da haben die Leute eine gute Ernte. Deshalb beschließen sie, ins Land Moab zu ziehen. Sie haben aber ein Problem. Moab ist für sie nicht nur Ausland, sondern Gott hat einen Fluch auf dieses Volk gelegt, denn als sie damals beim Durchzug durch die Wüste ins gelobte Land wollten, hat Moab ihnen verboten, durchs Land zu ziehen. Sie haben sogar den Seher Bileam beauftragt und bezahlt, damit er das Volk flucht, dem Volk flucht. Aber was geschah? Bileam konnte nur noch segnen, weil er ein Mann Gottes war. Dann versuchten sie es mit einem anderen Trick, dass sie die israelitischen Männer durch die Frauen verführten zur Hurerei. Und darauf lag Gottes Fluch auf diesem Volk und es durfte kein Israelit eine Moabiterin heiraten. Ganz anders in unserer Geschichte von der Ruth. Denn Ruth ist eine Moabiterin. Elimelech und Naomi mit ihren beiden Söhnen Machlon und Kiljon ziehen also in dieses Ausland Moab, um dort leben zu können. Aber das erste Unglück geschieht bald. Gleich darauf stirbt der Vater Elimelech. Und Naomi ist als alleinerziehende Mutter, wie wir heute sagen würden, mit ihren Söhnen allein. Damit da wieder eine Familie zustande kommt, sehen sich die Söhne doch genötigt zu heiraten. Und sie heiraten zwei Moabiterinnen, die, nämlich diese Ruth, über die die Geschichte geht, und die Orpa. 10 Jahre leben sie dort in Moab als Familie zusammen, sorgen für ihre Mutter, die ja inzwischen Witwe geworden ist, und haben ein recht gutes Auskommen. Bis dann das zweite Unglück passiert, dass auch beide Söhne, obwohl sie noch nicht so alt sind, trotzdem sterben. Die Bibel sagt uns nicht, aus welchem Grund, aber plötzlich gibt es nicht nur eine, sondern es gibt 3 Witwen. Das veranlasst die Naomi, ihren Namen zu ändern. Beziehungsweise sie sagt es jedenfalls im ersten Kapitel des Buches Ruth, Vers 20, sagt sie zu den Leuten, die sie, Harald, gibst du die nächste Folie? Und sie sprach zu den Leuten, die sie Naomi nannten, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Der Name Naomi heißt so wie liebliche, freundliche. Und sie will lieber genannt werden Mara, die Bittere. Weil das viel deutlicher ihre Situation zeigt, dass sie jetzt Witwe und auch noch keinen Versorger hat, weil ihre Söhne auch verstorben sind. Darauf beschließt Naomi wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Wir haben das jetzt in Karasachstan erlebt, was es heißt, wenn eine Frau plötzlich ohne ihren Mann ist. Sei es, dass der Mann, wie wir berichtet haben, dann irgendwo anders Arbeit sucht oder sich verlässt, dass sie dann plötzlich auf der Straße steht. Und so war das, wäre das auch in Moab gewesen, während es in Israel doch eine Absicherung gab, von der ich gleich erzählen werde. Deshalb beschließt Naomi, wieder zurück, nach über 10 Jahren Aufenthalt in Moab, zurück nach Israel zu gehen. Jetzt kommt die Entscheidung für beide jungen Frauen, die ja Moabiterin sind. Wollen sie mit Naomi mitgehen, um dann in Israel die Fremden zu sein, die Asylbesucher? Oder sollen sie bleiben in ihrem Land, in ihrer gewohnten Heimat? Und da entschließt sich die Orpa, auf einem Gespräch, das Naomi mit ihnen hatte, wieder zurückzugehen. Während Ruth sich entscheidet, wobei es nicht ganz einfach war. Entschuldigung, irgendwas fehlt da. Ah ja, gibst du noch mal die vorherige? Nee, das meine ich nicht. Komisch, hat er nicht abgedruckt, habe ich gar nicht gemerkt. Da fehlt was, nämlich die Gedanken, die sich die Ruth macht. Ne? Ihr Geist sagt, mich und die Naomi verbindet unsere Liebe. Wir sind jetzt so lange, fast 10 Jahre zusammen. Ich habe Naomi beobachtet, wie sie in ihrem Glauben an ihren Gott gelebt hat. Ich habe sie lieb gewonnen, denn sie haben ja, auch wenn es 2 neue Ehen waren, doch als eine Familie zusammengelebt. Und sie hatte Gelegenheit, Naomi zu beobachten. Und ich muss auch feststellen, dass ich, wenn ich nach Israel gehe, Ausländerin bin. Das sind so die Gedanken, die sie in ihrem Geist hat. Das Gefühl sagt, ich bin jetzt Witwe und dann bin ich eine Bettlerin. Ne? Ich bin auf Almosen anderer angewiesen und diese Reise nach Israel wird sicherlich sehr mühsam sein. Und das Fleisch sagt, einmal die mühsame Reise, ich muss für meine Schwiegermutter arbeiten, denn die ist schon alt, während ich noch kräftig bin und arbeiten kann. Und ich weiß nicht, wenn ich als Moabiterin nach Israel komme, ob ich überhaupt heiraten kann und Kinder kriege. Ne? Das sind so die Gedanken, die sicherlich die Ruth bewegt haben. Aber sie sagt uns dann in Kapitel 1, Vers 16, das ist dann die nächste Folie. Ruth antwortete, dringe nicht in mich, als Antwort an die Naomi, dass ich dich verlassen und von dir weg umkehren soll. Und jetzt kommt, glaube ich, der schönste Satz in dem ganzen Buch Ruth. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist eigentlich das, was ich so als Hinweis auf die Kultur Jesu sage, dass es braucht eine klare Entscheidung. Die trifft die Ruth nicht nur für ihr zukünftiges Leben in einem fremden Land, sondern auch, dass sie sagt, dein Gott, der lebendige Gott, ist auch mein Gott. Eine klare Entscheidung trifft sie und zieht dann mit der Ruth nach Israel. Sie kommen dort an, als dort gerade Gerstenernte ist. Und da gab es zwei Dinge, die ich vorhin als Sozialwerk nannte. Das eine war, dass den Landwirten von Gott gesagt wurde, dass sie alle Ehren, die nicht gesammelt wurden, sondern auf dem Boden liegen blieb, dass man die auch liegen lässt für ärmere Leute, die dann sammeln können. Das war der erste Vorteil, den die Ruth hatte. Sie ging dann nach den Schnittern übers Feld und hat eingesammelt. Ich kenne das auch noch aus der Nachkriegszeit, dass wir, Rita, du weißt, stoppeln gegangen sind. Ne? Das war dann, dass wir auch Getreide, aber meistens Kartoffeln, nach der Ernte, wenn die Maschinen durchgegangen sind, so was übergeblieben ist, dann noch gesammelt haben. Ne? Und das hat die Ruth auch dort gemacht. Und dabei hat sich ein Liebesverhältnis zu dem Besitzer gemeldet. Darüber werde ich jetzt nicht mehr erzählen. Der Boas, dem das Feld gehört, hat ihr reichlich liegen gelassen, hat seinen Knechten gesagt, lasst mal ordentlich liegen, damit die Ruth das einsammeln kann und damit auch ihre Schwiegermutter versorgen kann. Denn Boas wusste, dass es noch eine zweite soziale Absicherung in Israel gab, nämlich die des Lösers. Ein Verwandter einer Witwe, wenn er noch nicht verheiratet war, war verpflichtet, diese Witwe zu heiraten, damit die Sippe, dass die Familie weiterleben konnte. Und sogar der erste Sohn hatte auch den Namen des verstorbenen Vaters. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass die Familie blieb. Und das weiß der Boas auch, nachdem er Ruth und ihre Schwiegermutter kennengelernt hat. Und weil er sie liebgewonnen hat, bemüht er sich auch um sie. Aber es gab einen Verwandten, der noch dichter verwandt war. Und deshalb ging er zu dem, verhandelt mit ihm und sagt, du, hast du das nötige Kleingeld, um den Acker, den der Elimelech mal verkauft hat, wieder zurückzukaufen? Das war nämlich die andere Voraussetzung, dass jede Familie auch ihr Land hatte, die Gott so bestimmt hatte. Und der sagt, nee, ich habe das nötige Kleingeld nicht. Kannst du das? Ja, der Boas war wohlhabend und er kauft dieses Land zurück und heiratet die Ruth. Und der erste Sohn ist der Isai. Und Bibelleser wissen, wer das war. Das war der Vater von David, dem König David. Und so wurde die Ruth, die eigentlich von ihrer Volksabstammung hieß, sie darf nicht ins Volk Israel, wurde die Großmutter Davids. So schreibt unser Gott auch auf krummen Linien, die wir machen, gerade aus, ne? Wie wir so schön sagen. Ja, dann habe ich noch auf der nächsten Folie dieses Wort in 2,20, wo die Naomi zurät, auch den Boas das Heiratsangebot des Boas anzunehmen, wo sie sagt, Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegermutter, gesegnet sei er, nämlich der Boas, vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat. Nun schauen wir uns etwas mehr die Kultur Jesu an, auf der nächsten Folie. Kommt, Harald, muss man da nochmal anklicken? Da fehlt, da kommt es. Klick mal alle an. Die hat er einzeln gemacht. So, jetzt ist es vollständig. So, Jesus nachfolgen, was heißt das? Ein Thema, das ich immer wieder höre, dass auch langjährigen Christen Schwierigkeiten macht, ist vergeben. Wir haben erlebt, dass Jesus uns alle Schuld vergeben hat. Und wir tragen immer noch gegen einzelne Personen, die uns verletzt haben und auch begründet wehgetan haben, tragen wir immer noch nach. Das ist ein Punkt, der immer noch vor unseren Augen steht und den ich hier ansprechen muss, aber nicht weiter ein drauf gehen kann. Wäre eine ganze Predigt sicher auch. Ne? Dann das andere, Sorgen an Jesus abzugeben. Wie schnell holen wir unsere Sorgen wieder, haben schlaflose Nächte, anstatt wie Jesus uns das angeboten hat, ihm unsere Sorgen weiterzugeben. Ich habe lange lernen müssen, den Streit schon am Abend zu beenden. Ich habe oft mit meiner Frau, wenn wir Auseinandersetzungen hatten, 3 Tage nicht mit ihr gesprochen. Ich habe dann aus dem Worte Gottes lernen müssen, schon gleich am Abend. Ich konnte das oft nicht in Worte fassen. Deshalb habe ich ihr manchmal nur gesagt, du, lass uns darüber sprechen. Und dann wusste meine Frau, er will einlenken oder er wird morgen mit mir sprechen. Das musste ich sehr schwer lernen. Das war nicht meine Natur, die Natur dieser Welt, sondern da habe ich auf Gottes Wort gehört. Wir brauchen Zeit, im Gebet mit Gott zu sprechen. Wir müssen Geduld lernen. Und das nicht plötzlich, sondern mit Geduld. Missverständnisse stehen oft im Raum von Gemeinden oder Ehen, Familien, dass man auch da den Mut hat, Unterschiede zu akzeptieren und sich auszusprechen. Wir haben das vielfach, dass neue Gemeinden gegründet werden, nur weil man mit dem Pastor nicht einverstanden ist oder mit theologischen Ansichten, da ist es notwendig, in der Liebe Jesu miteinander die Missverständnisse auszukleiden. Ich habe hier mal ein Stichwort geschrieben, Kleiderständer, Kleider von Kleiderständern aufheben. Das ist so etwas, was ich immer beobachte. Das passiert ja öfter, wenn Leute sich im Geschäft, im Kleidungsgeschäft, Dinge vom Ständer nehmen, sie nicht wieder ordentlich hinhängen und dann fallen sie auf die Erde. Für mich ist es Pflicht, sie dann aufzuheben. Auch wenn keiner sieht und sagt Dankeschön, so, sondern vor meinem Herrn, der mich sieht, hebe ich die Dinge auf, versuche so gut wie möglich wieder in den Ständer zu hängen. Ich habe das einmal erlebt auf einem großen Gottesdienst, einer großen Gemeinde, dass die Leute nach der guten Predigt erfreut, dann auf den Flur draußen ging, da war ein Büchertisch, haben sich da bedient, dass ein großes Stück Papier auf dem Flur lag. Mein Herz war so, es aufzuheben, damit Ordnung ist, aber ich habe an dem Augenblick mal gedacht, schau doch mal, ob das meine Geschwister tun. Ich habe über eine Viertelstunde gestanden und niemand hat das Papier aufgehoben. Sie waren einfach zu voll. Sicherlich ist es auch eine Begabung. Ich habe so eine Begabung, der so sieht, wo man helfen kann. Das muss ich auch dahin gesetzt sagen. Ich will auch keinen verurteilen damit. Ne? Aber Das sollte auch unsere Pflicht sein. Einfach da, wo keiner uns sieht, wo wir nur vor unserem Herrn sind, Dinge aufzuheben. Denn damit zahlen wir in unser himmlisches Konto ein. Das nur mit diesem kleinen Hinweis. Gehören auch dazu, Verkehrsregeln einzuhalten. Dann bleiben wir in dem gesetzten Rahmen, den Gott uns gegeben hat. Aber es gehört auch dazu, Krankheiten nicht zu akzeptieren. Wir sprechen sehr gerne über all unser Wehwehchen. Aber als Christen haben wir die Pflicht, sie nicht zu akzeptieren. Wir haben vorhin im Abendmahl gesagt, dass Jesus unsere Krankheiten getragen hat. Natürlich sind da immer noch Empfindungen, Schmerzen. Vielleicht dauert die Heilung länger. Aber wir dürfen sie im Namen Jesu immer in der Verbundenheit mit Jesus. Deshalb spreche ich ja von der Kultur Jesus nicht dulden. Und auch gegen die Macht der Finsternis, die die meisten Menschen treiben, die uns entgegenstehen oder die wir nicht so gerne mögen. Nun will ich auch zur anderen Seite, denn wenn die Bibel in Galater 6, Vers 7 sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. In der Landwirtschaft ist uns das klar, ne? Matthias wird uns am meisten bestätigen und ich sehe das in meinem Garten. Wenn ich den Blumensamen sehe, dann werden da keine Äpfel rauskommen, sondern genau das, was ich sehe. Und das ist in unserem Leben genauso. Wir sagen auch, jemand, der verletzt wurde, verletzt andere wieder. Ne? Da sieht man die Früchte des Negativen. Und deshalb will ich auch die Seite sagen, in Römer 1, Vers 29 zählt Paulus Dinge der Kultur dieser Welt auf. Und dazu gehört Ungerechtigkeit, Gottesverachtung, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, List, Streit, Verleumdung, Hochmut und noch so manches mehr dazu. Das ist die Kultur dieser Welt. Und dass die sich immer mehr ins Negative bewegt, das beobachten wir in den letzten Jahrzehnten. Ich sage nur einige Beispiele, die auf der rechten Seite sind. So im 10er-Jahreswechsel hat sich das ergeben. Würde die ganze Palette mit einmal als Gesetzesentwurf dem Volk proklamiert werden, es gäbe einen Aufstand. Hätten sich alle gegen gewendet, denn 1960, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war Homosexualität noch mit dem Paragraph 175 strafbar. Aber dann kamen die sexuelle Freizügigkeit, 10 Jahre später dann die Hippie-Welle, die die Freizügigkeit mit Drogen praktizierte, dann 10 Jahre später die harten Drogen und 1990 die okkulte Welle. Plötzlich war nicht mehr der Glaube wichtig, sondern viele spirituelle Erlebnisse, ich will sie nicht alle aufzählen, aus dem okkulten Bereich, der oft viel Ähnlichkeit mit unseren Glaubenserfahrungen hatte, aber eben im Hintergrund Satan als Geber der Dinge, die sie dort erleben. Und dann mit dem, was wir in den Kirchen an sexueller Misshandlung gehört haben, gab es dann 2000 die große Austritte, nicht nur aus der katholischen, auch aus der evangelischen Kirche. Und wie ich jetzt gehört habe, gibt es so manches auch in Freikirchen, aber da will ich keinen beschuldigen. Was mich bei dem Treffen, die wir hier mit der katholischen Gemeinde aus Reda-Wiedenbrück hatten, aufgefallen war, dieses Thema der Einheitskirche, dass man trotz katholischer Kirche proklamierte, nein, alle Religionen sind gleich. Sie haben ja Gott oder Götter und da sind sie alle gleich. Und das ist der Trend, der auch gerade 2010 immer mehr proklamiert wird. Wir brauchen eine Einheitskirche. Alles ist gleich. und dann sind wir als bekennenden Christen außen vor. Und dann erwähne ich noch als letzte 2020 den Genderwahn. Dass jeder auswählen kann, ob er Männlein oder Weiblein sein kann, nicht so, wie Gott uns geschaffen hat, als Mann und als Frau. Ich habe jetzt gelesen, dass es in England Bereiche gibt, da darfst du nicht beten. Eine junge Frau hat es sich zur Gewohnheit gemacht, vor einer Abtreibungsklinik im Stillen zu beten, weil sie sagt, das ist Unrecht. Ein Polizist hat sie dort gesehen und hat sie angesprochen, gesagt, haben Sie gebetet? Und da hat sie gesagt, ja, im Stillen habe ich gebetet. Da hat er sie gefangen genommen und ihr wurde der Prozess gemacht. Gleichzeitig auch mit einem jungen Priester, der ebenfalls dort gewesen ist, sind die beiden angeklagt worden und hätten sie nicht eine Gruppe gehabt, die hinter ihnen standen, Christen, mit einem christlichen Anwalt, sie wären wahrscheinlich bestraft worden. Die beiden sind aber durch den Anwalt freigekommen. Da soll man sich vorstellen, man darf nicht mal im Stillen, die haben ja nicht laut gebetet, ne, sondern im Stillen beten. Wie viel mehr müssten wir das Gebet achten, wenn wir wissen, dass die Welt davor Angst hat, dass wir beten? Müssten wir da noch viel mehr in der Richtung sein. Aber so weit sind wir schon, dass man nicht mehr beten darf. Und das macht es unseren jungen Christen besonders schwierig in unseren Schulen. Meine Enkeltochter erzählte, dass in ihrer Klasse 13-Jährige schon miteinander schlafen. Aber nicht nur Männlein, Weiblein, sondern homosexuell, wie auch immer. Sie probieren alles aus. So weit sind wir heute, sodass sie sehr große Ablehnung erfährt, weil sie sich als Christ outet. Ein Junge aus ihrer Klasse, der ein Auge auf sie geworfen hat, hat sie abblitzen lassen, weil sie sagt, da mache ich nicht mit. Der ist tätlich geworden, sodass die Eltern die Polizei einschalten mussten. So weit sind wir heute. Ich weiß doch, unsere Kinder hatten noch Schwierigkeiten im Religionsunterricht, dass sie sich klar zu Christus bekannt haben, aber heute scheint das noch schwieriger für unsere Kinder zu sein. Soweit der Ausflug in die Kultur dieser Welt. Und dass auch das nicht Halt macht vor der anderen Großmutter, von der ich erzählen will, nämlich die Großmutter von dem englischen verstorbenen Prinz Philipp. Jetzt nicht, wie ihr vielleicht denkt, Queen Mum. Die ist ja öfter im Fernsehen gewesen. Wir gucken immer sehr gerne diese königlichen Häupter im Fernsehen. Diese Großmutter, die ich euch hier hingehängt habe, die habe ich noch nie gehört. Das ist nämlich die Alice von Battenberg. Am Namen hören wir, das ist der Name von Prinz Philipp gewesen. Sie ist in England geboren, leider als Baby ohne Gehör. Sie ist taub zur Welt gekommen, aber war sehr hübsch und intelligent. Sie hat, nur damit sie die Sprache von den Lippen anderer abgelesen hat, 3 Sprachen gelernt. Englisch, Deutsch und Griechisch. Griechisch deshalb, weil sie einen Prinzen, nämlich den Prinz Andreas, von Dänemark und Griechenland geheiratet hat und dann in Griechenland gelebt hat. Dort hat sie gleich in ihrer jungen Ehe den Balkankrieg erlebt mit den vielen Toten und sie hat sich sehr liebevoll im Lazarett um diese Soldaten gekümmert, was natürlich über ihre Kräfte ging und sie auch seelisch bedrückt würde. Der einzige Trost, den sie hatte, war unser Herr und Heiland Jesus, und den sie bekannt hat und von der sie wie unser Peter erzählt hat, Träume gehabt hat, Visionen, dass Jesus ihr begegnet ist. Nur hat sie den Fehler gemacht, sie hat ihn ja gut gemeint, sie hat allen davon erzählt, dass sie diese Visionen hatten. Und in dem Zusammenhang, dass sie einen Nervenzusammenbruch aufgrund der Tätigkeit im Krankenhaus gehabt hat, hat man sie in die Irrenanstalt gebracht mit dem Hinweis, religiöse, wie hieß das so schön, Zwangsvorstellung. Das stand über dem Leben der Mutter von Prinz Wilhelm. Religiös, Wahnsinn. Und damit haben sie in der Irrenanstalt mit der damaligen harten Methoden behandelt, sodass eine kranke Frau endlich aus der Anstalt fliehen konnte. Sie musste zweimal ins Asyl in die Schweiz, wo sie immer mehr sich um Leute, sozial behinderte Leute gekümmert hat. Das war auch ihr Ziel. Jesus hat ihr das aufs Herz gelegt, diesen Menschen zu dienen. Und als sie diesen Unterschied, als Königin Elisabeth gekrönt war, war sie dabei, diesen Prunk erlebt hat, hat sie all ihre Titel abgegeben und damit auch die Unterstützung, die sie hatte, und trug nur noch eine Kleidung einer Nonne. So sehen wir es auf dem Bild, das war ihre Kleidung, ihre letzte Kleidung. Sie besaß vielleicht noch zwei Morgenmäntel, das war alles, was ihr Besitz war. Und als sie soweit war, hat Königin Elisabeth sie mit in Buckingham Palace gebracht, wo sie ihren Lebensabend verbracht hat. Und ihr Grab wurde auf ihren Wunsch hin in Jerusalem bestattet. Dort hat man sie auch zu den Gerechten der Völker genannt. Das ist ein Titel für Menschen, die sich für Juden eingesetzt haben. Und das hat sie auch. Sie hat in der Zeit, als Deutschland Griechenland überfallen hat, hat sie in der Zeit eine jüdische Frau mit ihren 5 Kindern versteckt. Und das ehrt man heute. Es gibt eine Tafel, wo ihr Name als Gerechte der Völker geschrieben ist. Aus der Liebe zu ihrem Herrn und Heiland, der von ihren Verwandten, wie fromm die auch waren, nicht anerkannt wurde, sondern abgestempelt als religiöser Wahn. Das kann uns heute auch so passieren. Habt also Mut. Wir haben nicht das Versprechen, dass uns alle Menschen als Christen anerkennen und hören. Aber Gott ehrt uns. Das kann ganz unterschiedlich sein. Auf der nächsten Folie habe ich mal so verschiedene Leute aus der Bibel. Da gibt es die Esther, die als Teenager, als Königin das Volk vor dem Genozid, heißt das, ne? Wenn ganze Völker ermordet werden, ne? Davor Israel gerettet hat. David, ein Hirtenknabe, der von seinen Brüdern nicht geachtet wurde. Er wurde König und der Vorfahre Jesu. Salomo, der Sohn Davids, bekam durch seinen Gehorsam Weisheit und großen Reichtum. Hiob, der immer auch in seiner Not zu Gott gehalten hat, hat am Ende das Doppelte von Gott wiederbekommen. Selbst eine Prostituierte, die Rahab aus Jericho kommt in den Stammbaum Jesu, weil sie gehorsam war und die Beobachter versteckt hat. Von Isaak wird gesagt, er säte im Lande und würde ein überaus reicher Mann. Und die Ruth haben wir vorhin gehört, als Moabiterin wird sie Großmutter von König David. Und das habe ich beendet mit einem Psalmwort. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen hinaus. Gott hat uns nicht verheißen, dass uns alle Menschen akzeptieren, dass wir keine Nachteile um unseres Glaubens haben werden und dass wir immer unseren Willen bekommen. Aber er hat zugesagt, dass er unser Schutz ist, unser Schild und uns niemand aus seiner Liebe reißen wird. Um das auch selbst zu bestätigen, bitte ich euch aufzustehen. Ich habe ein Psalmwort auf die nächste Folie geschrieben und bitte euch, dass wir das gemeinsam, diese Ausschnitte aus Psalmen gemeinsam sprechen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe unseres himmlischen Vaters sowie die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft schenkt, sei mit uns allen in der nächsten Woche. Amen. Sei gesegnet.